Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In dieser Ausgabe besprechen Arne Wielander und ich Martin Scorseses Killers of the Flower Moon, als auch Leave the World Behind, dem neuen Film von Sam Esmail. Fangen wir mal an mit dem Scorsese-Film, der zu sehen ist auf Apple TV Plus, als auch zu kaufen auf Prime und allen anderen Kanälen, immer noch für 14 Euro, sehr teuer, aber im Kino wurde er ja kaum gesehen. Vielleicht auch deshalb, weil viele Leute keine Lust hatten, das Sitzfleisch für 236 Minuten mitzubringen. Und da sind wir auch gleich schon beim ersten Thema. Ich glaube, dir hat der Film mal ein bisschen besser gefallen als mir. Ich kann nur sagen, so blöd wie es klingt, vielleicht lag Harvey Weinstein richtig, als er damals bei Myra Max zu Scorsese gesagt hat, dein Film ist zu lang. Er darf nicht 200 Minuten sein, das wir den bringen, das wird nur funktionieren, wenn wir ihn runterkürzen auf 167, dann machen wir Gangs of New York. Der Film wurde dadurch zwar nicht gut, aber ich glaube trotzdem, dass es noch eine okaye Länge ist. Ich hatte jetzt das Gefühl bei Killers of the Flower Moon, ebenso dasselbe Gefühl, das er auch schon beim Irishman hatte, dass er nicht für Apple gemacht hat, sondern für Netflix, dass es ihm nicht immer zum Vorteil gereicht, wenn er alles machen kann, was er darf und wenn er so viel ausgeben will, wie er darf. Ich finde, das ist sein zweiter nicht guter Film in Folge nach The Irishman, und wenn man noch den Film davor mit dazu nimmt, der eine normale Länge hatte, nämlich Silence, das Religionsdrama in Japan mit den beiden Priestern, die niemanden bekehren können, haben wir jetzt ein Triumvirat von drei schlechten Scorsese-Filmen in Folge. Ich weiß, du wirst mir widersprechen.
Naja, das ist ein harsches Urteil. Beim Irishman bin ich mittlerweile anderer Auffassung. Der Film ist zu lang. Ich glaube auch, dass das sogenannte De-Aging von De Niro, was möglicherweise nötig war oder was bestimmt nötig war, so wie der Film konzipiert ist, dass das dem Film nicht gut getan hat. Der alte De Niro, der so alt ist, wie er tatsächlich ist, ist sehr gut in dem Film, und noch besser ist Pacino. Und die anderen Darsteller sind großartig, die, sofern sie ihrem Alter gemäß und ihrem Aussehen gemäß spielen. Aber wir wollen nicht mehr vom Irishman sprechen. Ich war damals anderer Auffassung als heute. Ich habe den Film seitdem etwa dreimal gesehen, allerdings die erste Stunde nicht sehr gern. Und umso lieber dann das Ende. Bei Silence bin ich deiner Auffassung, das ist nicht sein Bereich. Andererseits, das ist der Bereich Scorseses. Er hat immer den italienischen Neorealismus geliebt, der 40er und 50er Jahre, auch die Filme von Pasolini, aber vor allem De Sica. Und Filme, die geradezu mönchisch-katholisch sind. Andererseits liebt er das Barocke, andererseits liebt er den Überfluss und das Überströmende.
Aber da muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Mhm. Entschuldige, Arne. Silence war durchaus auch ein Herzensprojekt von ihm. Er ist ja gläubiger Katholik und durfte den Film ja auch, ich weiß nicht, war das noch Papst Benedikt 2017 wahrscheinlich, ne?
Ja, aber es ist ein Film.
Ja, nee, erzähl ruhig.
Entschuldige. Ja. Na, es ist halt aber ein Film über fremde Länder. Was ich sagen möchte ist, er ist ein amerikanischer Regisseur, der schon in seinem ersten Film nimmt er Bezug oder spielt Harvey Keitel sein alter Ego, und der erzählt dem Mädchen in dem Film von The Searchers von John Ford. Und Scorsese ist der typische amerikanische Regisseur, der sich mit den mit dem italo-amerikanischen Leben in New York befasst hat. Aber seitdem auch über viele andere Themen Filme gemacht hat. Silence ist wie Kundun ein Film, der das Recht, sein Interesse an Religion und auch an Stille zeigt, während der ja sonst wahrscheinlich der gewalttätigste Regisseur seiner Generation ist. Zusammen mit, sagen wir,
Sam Peckinpah.
Peckinpah ist ja etwas älter. Ja,
ein bisschen älter, der ist ja vielleicht auch viel früher gestorben.
Älter.
Ja. Der ist ja 84, glaube ich, gestorben. Ja. Ja. Der war ein bisschen älter, das stimmt. Aber Peckinpah hat natürlich auch nicht die Effekte. Ne? Also bei ihm sah alles ein bisschen ketchupartiger aus als bei Scorsese.
Ja, ja. Nein, Scorsese's Gewalt war immer enorm. Und der ist auch hier, nicht so blutig, aber doch auch sehr brutal.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also egal wie viele Antihelden und wie viele Schurken er hat, es gab eigentlich immer Identifikationsfiguren im Film. Das hat er für den männlichen Zuschauer ein bisschen herausfordernder diesmal gemacht, weil die einzige aufrechte Hauptfigur Lily Gladstone ist, die Indigene spielt, in die sich Leonardo DiCaprio hineinheiratet. Es ist ein sehr, sehr mutiges Unterfangen, sowohl mit De Niro, der für Scorsese zum ersten Mal ein Bösewicht spielt, das darf man auch nicht vergessen. Alle anderen wie Sam Rothstein oder wie Travis Bickle waren im Grunde sogar mindestens Antihelden, wenn nicht sogar Helden. Hier spielt er wirklich zum ersten Mal ein Scheusal und auch Leonardo DiCaprio spielt für Scorsese zum ersten Mal ein Bösewicht. Und diese beiden sind ja sehr dominant. Sie sind im Grunde genommen, also ich weiß, dass De Niro sicherlich für die beste Nebenrolle ins Rennen geschickt wird, aber er ist eigentlich ein Hauptdarsteller. Und diese beiden, deren Motivation gerade bei der von DiCaprio man am Anfang noch nicht ganz sicher ist, wie die diesen Abgrund da hinuntergehen, das ist schon sehr, sehr herausfordernd, sich mit den beiden beschäftigen zu wollen, zumal ja DiCaprio auch einen bauernschlauen Menschen spielt, aber eigentlich doch einen ziemlich großen Dummkopf. Also er weiß irgendwie rhetorisch, sich im Laufe der Filmentwicklung immer besser zu verkaufen, um Leute zu manipulieren. Er ist im Grunde genommen aber ein ziemliches Landei. Erzähl ruhig.
Er ist auch eine tragische Figur, natürlich kehrt aus dem Ersten Weltkrieg zurück, kommt zum Onkel Robert De Niro in die Provinz, also in diese in dieses Indianerland. Mhm. Und De Niro hat sich all die Jahre da behauptet. Er hat doch großen Respekt vor den Amerikanern, Indigenen. Man erfährt gleich am Anfang des Films, des Öls wegen, das auf dem Land gefunden wurde, sind die auch sehr reich. Und schon deshalb muss man sich mit ihnen gut stellen. Er hat auch Respekt vor den Bräuchen und klärt in einer langen Rede den tatsächlich etwas tumben oder sagen wir einfällt, blauäugigen DiCaprio darüber auf, dass man auch profitiert von diesem Ölreichtum und überhaupt von dem Reichtum der indigenen Bevölkerung. De Niro selbst ist natürlich dabei darüber auch reich geworden und sitzt so behaglich in seiner Villa oder in seinem Farmhaus. Und er sagt DiCaprio aber, das wäre gar nicht schlecht, wenn du anbandeln würdest mit einer indigenen Frau, was er dann ja auch tut. Aber im Verlauf des Films merkt man, das ist nicht nur das Kalkül des Onkels, der dann verlangt, dass DiCaprio immer die Medikamente, also das Gift spritzt. Mittlerweile haben die beiden geheiratet. DiCaprio ist verliebt in seine Frau und die Frau ist auch in DiCaprio verliebt. Einmal sagt sie ihm, und im Klatsch unter Freundinnen, ja, er sieht doch so gut aus mit seinen blauen Augen, ne? Und dann kichern sie und sind also verheiratet. Er hat sozusagen den Auftrag, sie zu vergiften. Er fragt nicht danach, was eigentlich in diesen Ampullen, in diesen Spritzen ist, und das ist dann am Ende eigentlich die Pointe des Films. Hast du dich nie gefragt, was in diesen Ampullen ist? Und De Niro sagt ihm aus dem Auto heraus oder im Auto, du weißt, für die Familie musstest du, und gib ihr die Spritzen.
Mhm. Also mir haben ja die Gemeinplätze des Films am besten gefallen, die mit Absicht ja von den Hauptdarstellern gesagt werden. Also De Niro geht ja zu Lily Gladstone hin und sagt ihr, wir haben so viel Leid über euch alle gebracht. Das ist natürlich irgendwie so eine Pauschalaussage, die jeder Amerikaner dort hätte treffen können zu dieser Zeit. Das spielt ja irgendwie in den 20er Jahren. DiCaprio wiederum ist ja sehr, sehr unbeholfen, gerade in der Annäherung. Er sagt zu ihr, du hast eine schöne Hautfarbe. Welche Farbe ist das? Also er versteht gar nicht, wie rassistisch er da im Grunde genommen vorgeht. Und wie die Indigenen dort selber sozusagen in ihrem Leid gezeigt werden, das ist schon gut gemacht. Also gerade wenn einer der Gefährten von Gladstone sagt, er bräuchte Whisky gegen Schwermut. Ne? Also er ist sozusagen derjenige, der die Depression hat. Oder wie sie dann nach Washington fahren und dann mit dem Präsidenten sprechen und sagen, ihr müsst was gegen diese Tötungen machen. Die sterben nicht einfach so. Das sind auch keine Unfälle. Wir werden gezielt umgebracht. Und der Präsident, dem lässt sich dann nicht mehr entlocken als ein einfaches Ja, danke. Wird gemacht und es passiert halt alles nichts. Es ist insgesamt, und das hat mich so ein bisschen dann doch an Gangs of New York erinnert, Gerade auch, weil das FBI da ja vorgestellt wird, dass sich da noch nicht FBI nennt, sondern BI, also Bureau of Investigation. Im Grunde genommen ja, erinnert es mich deshalb an Gangs of New York, weil dort ja auch so eine Zeitenwende der alten Herrscher und der neuen Herrscher gezeigt wird. Dass Leute wie De Niro oder wie eben, wie hieß denn die Figur, Bill the Butcher von Gangs of New York, dass die halt nicht mehr ihr Reich beherrschen können, sondern dass es jetzt Regeln gibt, dass es Behörden gibt, dass es Gesetze gibt, die dagegen vorgehen werden.
Ja, es ist tatsächlich ein Film, der sozusagen von der Ausdehnung der Frontier handelt oder von der Heimsuchung des weißen Mannes, der freilich da schon etwas länger siedelte. Aber die staatliche Gewalt greift da durch. Also De Niro ist ein Mann der alten Schule, DiCaprio ist ein Mann der neuen Schule, der aber noch der alten Vorherrschaft verhaftet ist und davon profitiert. Er hat aber natürlich Zweifel daran, allerdings auch Zweifel aufgrund der romantischen Natur seiner Verbindung zu Gladstone. Der titelgebende Tod oder das die Ermordung von Flower Moon ist wiederum ein anderer Fall, wie auch einige andere Todesfälle, die wie immer bei Scorsese ganz kurz rekapitulierend gezeigt werden. Ne? Mhm. Also manche hat sich selbst umgebracht, manchem wurde Alkohol gegeben, hat sich zu Tode getrunken, oder es wird behauptet, er hat sich zu Tode getrunken. Tatsächlich waren es inszenierte Morde oder mehr oder weniger schlecht arrangierte als Selbstmorde getarnte Morde. Und Scorsese erzählt also, wie eigentlich immer in seinen Filmen, von der Landnahme, von Kolonisation und von der Gewalt, die damit einhergeht. Hier ist es nicht die Wahl, wie in den meisten seiner Filme, bei denen er gesagt hat, ich erzähle von Menschen, die sich entschieden haben, ein gefährliches Leben zu führen. Das haben die Indigenen ja nicht getan, sondern es geht hier darum, dass eine kleine Gruppe der Gesellschaft versucht, all das an sich zu reißen, die Bodenschätze, den Reichtum, um bequem leben zu können. Jake Plemons ist hier der FBI-Ermittler, der eigentlich mehr oder weniger im Hintergrund bleibt und die Szenerie beobachtet und der dann schließlich bei der Gerichtsverhandlung ein Geschäft mit DiCaprio eingeht und das zu Ungunsten von De Niro. Am schönsten finde ich, greift vielleicht vor, aber ich will nicht zu viel verraten, aber am Ende des Films gibt es ein Hörspiel, wahrscheinlich in den späten 40er, 50er Jahren, in dem Flower Moon, diese Affäre und auch die folgenden Gerichtsprozesse nachgestellt werden, und zwar wie als Hörspiel mit Geräuschen. Und der Erzähler der Geschichte ist Martin Scorsese selbst. So endet der Film.
Man hat ihn lange nicht mehr gesehen als sein eigener Darsteller. Ne? Er hat ja eigentlich immer so Hitchcock-artige Cameos eingebaut.
Ja.
Hier, ich mich auch gewundert, ob das sozusagen sein Schlusswort sein sollte. Er will ja nicht aufhören mit dem Drehen. Das sollte er auch nicht. Er kann ja auch noch gut drehen. Er ist 81. Weil du gerade von Jesse Plemons geredet hast. Ich glaube an ihm, an seiner Rolle. Er tritt am Anfang sehr verschüchtert gegenüber DiCaprio auf, weil er nicht ins Haus gelassen wird. Und er wächst ja dann extrem in seinem Beruf rein, auch in den Verhören und so. Ich glaube, dass es auch tatsächlich ein bisschen stellvertretend sein sollte für das FBI, das dort erst anfing zu wachsen und diese wirklich hanebüchen durchgeführten Morde, die aussehen sollten wie Suizide, halt einfach nicht mehr tolerieren konnte. Da wird sozusagen auch dieses Rogue-Gesetz dieser Siedler dort einfach mal durchbrochen, dass sie nicht mehr alles machen können, was sie wollen. Mich hat DiCaprio selber so ein bisschen, ich glaube, er hat versucht, ein bisschen auszusehen wie De Niro. Er ist ja auch sein Neffe, also sollte Verwandtschaftsgrade irgendwie vorgetäuscht werden. Er zieht dann immer so die Mundwinkel sehr stark runter wie De Niro und bläht so ein bisschen den Oberlippenbereich auf, so schlauchbootartig. Das sollte wahrscheinlich eine Marotte sein, die den tumpen Neffen dann irgendwie so ein bisschen darstellen sollte. Darüber muss ich schon schmunzeln, weil DiCaprio oft dazu neigt, immer den schwitzenden Psychopathen zu spielen und hier das Muster so ein wenig durchbricht. Du hattest ja mal, da hatten wir uns in der Bar rüber unterhalten, nochmal gesagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Robbie Robertsons Herangehensweise an Filme und die von Scorsese auch. Vielleicht kannst du dazu was erzählen. Ja. Der Film wurde ja Robertson auch gewidmet, der kurz nach der Soundtrack-Aufnahme gestorben ist, aber den Soundtrack halt auch beenden konnte. Ich war von seiner Musik nicht begeistert. Ich fand, dass diese Spannungsbasstöne, die er dann mal gespielt hat, mich an so Heist-Movies wie Ocean's Eleven erinnert haben.
Ja, das mag sein. Das hat er oft gemacht. Also man muss unterscheiden zwischen der Originalmusik oder Field Recordings, die Robertson für den Film ausgesucht hat, und der Originalmusik, die eher atmosphärisch ist. Das war schon so in den 80er Jahren bei den frühen Zusammenarbeiten. Ich glaube, die erste war Ende der 70er bei Raging Bull. Also Robertson hat immer Originalmusiken ausgesucht und hat mit seinem Gitarrenspielen und so atmosphärischen Zwischenspielen die Atmosphären dieser Filme geprägt. Das war auch beim Irishman so, wo dieses Paint Houses von Robertson stammte, aber natürlich Musik von Rolling Stones und so weiter, die immer bei Scorsese ist, die hat Robertson ausgesucht. Außerdem waren die beiden natürlich Freunde und Robertson war immer am Set. In seinem Nachruf oder, ja, man muss sagen, im Nachruf, noch in der Nacht von Robertson, nach Robertsons Tod, hat Scorsese geschrieben, dass Robertsons Musik und die Musik von The Band vorher von den Freuden und dem Leid des gesamten Kontinents handelt. Und dass die Musik von diesem Punkt her kam. Und so haben die beiden immer zusammengearbeitet. Das fand ich sehr richtig für die Musik von The Band und Robertson und eben auch für die Filme von Scorsese. Also er hat sich selbst darin erkannt. Natürlich haben sie nächtelang Filme geschaut, schon seit Mitte der 70er, nachdem Scorsese oder während Scorsese The Last Waltz von The Band gedreht hat.
Mhm. Gut, dann geben wir dem Film mal eine Gesamtbewertung. Ich gebe ihm 3 Sterne.
Vier.
Okay, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Film. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, 20. Dezember, immer noch auf Platz 1 der Netflix-Charts, Leave the World Behind von Sam. Der Name wird so selten gesprochen, dass ich ihn einfach Ismail nenne. Vielleicht sagt man auch Ismail. Oder Ismail, ich weiß es nicht. Der Mann, der Mr. Robot erschaffen hat mit Rami Malek. Jetzt mit einem Endzeit-Thriller. Ja, ich musste so ein bisschen lachen. Es gibt ja dieses Schiff, das auf den Strand zufährt und nicht stoppt. Das so langsam von diesem Mädchen so angekündigt wird. Eigentlich wie Hitchcock, ne? Das ist eigentlich purer Hitchcock, dass man sieht, wie etwas kommt. Und aber man irgendwie denkt, das ist doch nichts, da kann nichts passieren. Ich musste daran denken, wenn Christopher Nolan das gedreht hätte, dann hätte er das wahrscheinlich so Tenet-mäßig gemacht und ein echtes Schiff genommen, so wie er bei Tenet ein echtes Flugzeug genommen hat, das in den Hangar gefahren ist und explodiert ist. Hier hätte er wahrscheinlich dann ein echtes Schiff genommen. Man sieht halt doch, dass es kein echtes Schiff ist, aber wahrscheinlich war es technisch auch nicht möglich, so einen riesen Tanker dann in Wirklichkeit auflaufen zu lassen. Er hätte wahrscheinlich auch alle Netflix-Budgets gesprengt. Ich habe bei diesem Film, ne, es ist ja lange Zeit nicht klar, worum es geht. Es werden tausende Verdächtigungen ausgesprochen, was da eigentlich los ist in Amerika, warum das ganze System zusammenbricht. Zuerst das Kommunikationssystem. Und es ist ein Film, der mit sehr vielen Reizen spielt. Ich habe mich da so ein bisschen, man hat in letzter Zeit öfter was über das Wahrnehmungssystem von Goldfischen gelesen. Ich habe mich selber wie so ein Goldfisch gefühlt, weil die haben ja nur so ein kurzer Gedächtnis. Sie können ja nur 3 Sekunden lang denken und dann setzt alles wieder von vorne an. Dann gibt es so ein Reset, dann nehmen sie die Welt wieder von vorne wahr. Mit anderen Worten, eigentlich haben sie gar kein Gedächtnis. So war das bei mir. Ich hatte lange Zeit überhaupt keine Idee, wovon das überhaupt handeln könnte. Habe immer nur auf Reize reagiert. Der böswillige Redneck-Nachbar, die Tatsache, dass die Rehe da im Garten stehen, dann die Tatsache, irgendwann am Ende auch, dass die Zähne ausfallen. Das war für mich alles so einzelreizmäßig ganz okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dem Gesamtergebnis so zufrieden bin, mit der Auflösung. Wie ging es dir?
Je länger der Film, das stimmt, man ist am Anfang überwältigt, man fragt sich, was machen diese beiden? Also vielleicht muss man ein bisschen über die Handlung sagen. Ja, also Julia Roberts und Ethan Hawke sind verheiratet, beide in New York City, wohnen in New York City, ich glaube Brooklyn. Also gehobener Mittelstand, er unterrichtet Medien, Kommunikationswissenschaft oder Medien, wie heißt das?
Medienwissenschaft.
Ja, Medienwissenschaft, so. Das ist im Hintergrund, sie ist sehr rationale, allerdings auch eigentlich menschenfeindliche oder menschenskeptische Unternehmensberaterin und beobachtet die Menschen von ihrem Fenster aus und sagt dann, ja, eigentlich liebe ich die Menschen, möchte unter ihnen sein, aber dann andererseits ist es so, ich hasse die Menschen. So, jedenfalls mietet sie nach längerer Zeit eine Wohnung auf Long Island, und zwar eine große Villa mit Pool und eine Villa, die eigentlich bewohnt ist, die aber für Urlaubszeit oder während der Abwesenheit des Besitzers zur Miete steht, und die beiden ziehen dort ein und dann, ich glaube, also mit zwei Kindern wohlgemerkt und eine sehr seltsame Tochter und ein gelangweilter, pubertierender Sohn, und noch in der Nacht, nachdem sie angekommen sind, steht der eigentliche Besitzer oder bezeichnet sich als Besitzer der Villa, der ihnen das vermietet hat, mit seiner Tochter vor der Tür. Und es passieren dann sehr bald seltsame Dinge. Ne? Also am Anfang denkt man, das ist tatsächlich ein Hitchcock-Film. Wer sind diese beiden Leute? Ne? Erzählen sie die Wahrheit, wenn sie sagen, dass in New York der Strom ausgefallen ist und sie gerade in der Philharmonie waren und er ist im Vorstand der Philharmonie, und dann, weil er den Weg kennt nach Long Island, hat er sich gedacht, dann fahre ich dahin, wo zu meinem eigenen Haus, das aber ja vermietet ist. Und Julia Roberts ist sehr feindselig gegenüber oder sehr misstrauisch gegenüber den beiden. Die Tochter ist übrigens auch frech und Ethan Hawke ist der Vermittelnde. Ne? So, und das ist noch auf der persönlichen Ebene, da ist noch so eine Art Mystery-Film oder Thriller.
Also meine Theorie ist ja, dass er die Figur nachstellt aus den drei Linklater-Filmen. Before Sunrise, Before, also das ist die gleiche Figur. Also er ist natürlich nicht derselbe, aber Ethan Hawke spielt im Grunde dieselbe Figur. Ne? Den freundlichen Professor, der zugewandt bleibt, aber eigentlich weiß, dass er in einer Partnerbeziehung normalerweise immer derjenige ist, der klein Bein geben muss.
Ja, das scheint mir auch so. Also das könnte auch eine Absicht des Films sein oder eine kleine Finte des Films. Es weitet sich dann aber durch merkwürdige Begebenheiten, darunter Rehe im Garten, und es sind nicht nur ein Reh, am Anfang ist ein Reh, dann sind es zwei Rehe und die Tochter sieht dann sehr viel mehr Rehe.
Ja, also die Rehe, das ist ein bisschen Quatsch. Also es gibt ja verschiedene Theorien, die auch im Film geäußert werden, dass wenn es sozusagen zu apokalyptischen Zuständen kommt, dass die Tiere ihren Lebenslauf, ihren Lebensraum wieder zurückerobern, aber Angriffsverhalten von Rehen halte ich doch für einen ziemlichen Quatsch. Zumal das in dieser Szene auch zu einer sehr unangenehmen und schlecht gespielten Szene von Julia Roberts kommt, in der man nicht weiß, ob sie lacht oder weint, als sie versucht, die Tiere mit Geschrei zu vertreiben. Das hat mir fast schon ein bisschen wehgetan, das zu sehen. Also Julia Roberts an sich, man sieht
sie... Ob sie lacht oder weint?
Ja, ja, als sie die vertreibt, ne? Als sie dann da rumbrüllt, damit die alle wegrennen vor dieser komischen Hütte.
Ja, also sie schreit,
ja. Sie schreit, ja. Also Julia Roberts spielt ja immer seltener in Filmen. Sie lebt ja eigentlich normalerweise zurückgezogen, irgendwie zieht ihre Kinder groß, wobei die zwischen auch die Zwillinge eigentlich schon erwachsen sein dürfen. Ich habe mich aber trotzdem gefreut, sie zu sehen, und ich finde, das darf man als Mann auch mal sagen, auch wenn es mal so blöd klingt, ich finde auch, dass sie gut mit sich umgeht und auch gut altert. Also ich finde, sie zeigt auch ihr Alter. Das trauen sich viele nicht. Also man erkennt sie auch wirklich wieder. Man sieht, das ist Julia Roberts, die normal gealtert ist.
Man würde sie sicherlich immer wieder erkennen, aber sie tritt ja weithin ungeschminkt, wenn nicht ganz und gar ungeschminkt auf.
Aber fandest du nicht, dass so Einzelreize, also es gibt zwei Szenen, die ich wirklich gruselig fand, das waren einmal die KI-gesteuerten Autos, als auch diese Flugblatt-Drohne. Ich hätte gedacht, das wäre eine Bombe oder so ein Farbangriff oder sowas. Ja. Das ist eigentlich wahrscheinlich totaler Quatsch. Das war das, was ich mit Goldfisch meinte. Das sind so Einzelreize, die einen total packen, die man dann aber nicht mehr in den Kontext setzen kann. Oder auch die Tatsache mit Mahershala Ali, also dem eigentlichen Besitzer des
Hausbesitzer.
Ja, dessen echter Name, ich versuche ihn auszusprechen, ich habe ihn hier gerade parat, nicht Mahershala ist, sondern Mahershala Hashbaz. so heißt es in Wirklichkeit, ungefähr 38 Buchstaben, hat ihn dann zum Hersteller abgekürzt. Dieser Aspekt, dass man nicht weiß, wer er ist, ob er vielleicht ein Einbrecher sein könnte, womit mit dem Rassismus von der Figur von Joel Roberts gespielt wird, aber wahrscheinlich auch mit einem strukturellen Rassismus, den man als Zuschauer empfinden könnte, das fand ich fast noch interessanter als die Auflösung am Ende.
Ja, das ist natürlich latent vorhanden, diese Vorurteile, dass der schwarze Hausbesitzer offenbar sehr, sehr reich ist und auf Weltreisen geht und seine Frau kehrt gerade aus Afrika zurück und landet in Amerika. Es ist Mahershala Ali, der es letztlich die Erklärung gibt oder ein Erklärungsversuch. Und das ist dann letztlich doch eine Art apokalyptische Verschwörungstheorie, ne? Dass sich also alles aufgeschwungen hat, wie nach dem, wie heißt es, zweiten thermodynamischen Grundsatz, also der Entropie, und dass Terroristen die Welt übernommen haben und den Staat ausgehebelt haben. Es gibt neben vielen wunderbaren Bildern und vor allem den selbstgelenkten schneeweißen Autos, die Straßen verstopfen von Long Island nach New York. Also deshalb kommt Julia Roberts nicht mehr durch oder die Familie kommt nicht mehr durch, weil diese Autos nämlich wie die Lemminge alle in die Straße gefahren sind und alle krachen zusammen. So die Autoschlange wird also immer länger und es krachen immer neue selbstgelenkte Autos da hinein. Also solche fantastischen apokalyptischen Bilder wird man nicht mehr vergessen. Und das allerletzte Bild wird man, glaube ich, auch nicht vergessen. Mhm. Also die Erklärung ist nicht so überraschend, die ist aber auch nicht so Science-Fiction-artig, sondern es ist eine ungefähr glaubhafte Erklärung. Der Film ist sehr, sehr gut geschrieben, ist wunderbar inszeniert. Ich liebe die Schauspieler, ich liebe die Tochter von Mahershala Ali, ist toll. Ethan Hawke ist auf zurückhaltende Weise toll.
Die haben ja vor allen Dingen einen Keller, der so gut ausgebaut ist, dass der besser ist als manch andere Wohnung.
Ja, ist der Film auch ein Prepper-Film. Also der Film handelt auch von Preppern. Die Pointe des Films hat vor allem mit dem Safe Room oder mit dem Bunker zu tun, den sich ein Prepper angelegt hat. Ja. Und das ist vielleicht eine der aller schönsten Pointen der Postmoderne sozusagen oder unseres Jahrtausends.
Ja, ich finde ja, also gerade was die postapokalyptische und was Prepper-Filme angeht oder generell die Störung von Kommunikationssystemen. Du hast es ja zum Beispiel bei Atombomben, da gibt es den EMP, den elektromagnetischen Impuls, der dazu führt, dass sämtliche Stromnetze zusammenbrechen und sogar Autos nicht mehr fahren kann, wie man in The Day After gesehen hat. Wenn du heute solche Filme drehst, dann ist es ein bisschen schwieriger, weil du musst dafür sorgen, dass die Kommunikationssysteme der heutigen Zeit zusammenbrechen, also sprich Mobiltelefone als auch Internet. Ich finde, dass der Film diese Herausforderung ziemlich gut gemeistert. Es ist eigentlich viel schwieriger, heute diesen Zusammenbruch des Systemsfilme zu drehen, als in den 80er Jahren, wo die Kommunikationssysteme noch viel mehr basic waren als heute. Und das macht er ganz gut und gerade auch mit, ich will genauso wenig wie du den Schluss verraten, aber es geht ja auch ein bisschen darum, um eine Rückkehr, vielleicht nicht zum Analogen, denn das, was die Tochter am Ende da betrachtet im Fernsehen, ist ja sozusagen auch ein digitales System, aber doch zumindest eines, das nicht an Kommunikationssysteme gebunden ist, also nichts mit Stream zu tun hat. Ne, es ist ja sozusagen der rote Faden, der das durchzieht. Ja. Wann wird sie endlich dazu kommen, Friends zu gucken? Ne, wann wird sie es schaffen? Ja, okay, ich verrate
das jetzt. Das muss ja rausgeschnitten werden.
Ja, ach Quatsch, das könnt ihr ruhig ab. Ich verrate nichts, aber das ist halt, das ist halt irgendwie, dass man sich lossagen kann von Handynetzen und so weiter. Das ist ja auch eine große Message, die im Film verbreitet wird. Ja. Das ist nicht so leicht zu inszenieren, das realistisch darzustellen, dass sowas tatsächlich zusammenbricht.
Ja, also es geht eigentlich um die Zeit zwischen den mittleren 90er Jahren bis heute, was sich in der Zeit entwickelt hat. Also es gibt auch so digitale Warnungen oder als schon alles ausgefallen ist, das Fernsehen nicht mehr funktioniert, gibt es so kurze Botschaften oder Nachrichten, so was früher so Emergency hieß, ne? Ja. Und also so Hinweise darauf, dass die Welt eigentlich zusammengebrochen ist. Und das glaubt man nicht. Wenn man immer sein Smartphone vor sich hat, kann man nicht glauben, dass das abbricht. Dass die Welt schon nicht mehr da ist. Und das ist das beklemmende Gefühl auf Long Island. Und gibt es New York überhaupt? Was ist draußen in der Welt los? Mhm. Und es fallen Vögel vom Himmel. Also ja. Fallen auch Flugzeuge vom
Flugzeuge Himmel. Auch, ja. Mhm. Aber das ist ja, ich hätte mir nur gewünscht, dass der Film, wenn man diese Katastrophenfilme erzählt, dann ist man eigentlich in der Regel gut daran beraten, spätestens ab der Hälfte des Films klarzustellen, worum es eigentlich geht, damit man sich als Zuschauer darauf einrichten kann. Dass es sozusagen als Twist offenbart wird, dass Mahershala Ali eine sehr konkrete Ahnung darüber hat, was tatsächlich passiert und das innerhalb der letzten 5 Minuten passiert, ja. Da wird man mit dem Gefühl so ein bisschen allein gelassen. Das ist wahrscheinlich auch Absicht des Filmemachers gewesen, aber ich finde es immer besser, wenn man sich drin einrichten kann als Zuschauer, wenn man eher ahnt, was da passiert. Der Film hat ja auch durchaus surreale Momente. Ich habe das nachgelesen, ich habe das selber nicht erkannt, aber es gibt ja lauter Freaks, die sich jedes Bild, Fernsehbild ansehen und darin ein Easter Egg erkennen. Das Gemälde in der, im Hauptraum, im Esszimmer in dieser Villa, dieses surrealistische Gemälde, das nur aus so schwarz-weißen Wellen besteht, das verändert sich während des Films genauso wie das Gemälde, das in dem Bett im Schlafzimmer hängt von Julia Roberts und Ethan Hawke, das so eine Meeresszene zeigt, so Wellen. Also es hängt irgendwie alle 20 Minuten da ein neues Bild. Diese Meereswellen verändern sich, werden zum Sturm. Mhm. Genauso unten im Esszimmer, dieses surrealistische Bild verändert sich irgendwann, zeigt ein neues Muster an. Und das sollte natürlich so transferleistungsmäßig so psychische Zustände auch widerspiegeln. Aber genau das ist der Aspekt, von dem sich der Film ein wenig hätte freimachen müssen. Denn die reelle Katastrophe, die am Ende ja droht, die ja kein Traum ist, das passiert ja wirklich. Das wurde ja auch hergeleitet, die ist ja purer Realismus. Und das finde ich ein bisschen schade einfach.
Ja, also da verschwimmen vielleicht zwei Elemente, nämlich die des surrealistischen Films und des Endzeitfilms. Ne? In der Regel hat man nur eines. Es ist hier wunderbar verblendet, ich kann mir nicht helfen. Auch das surrealistische Gemälde. Ich habe übrigens geahnt, dass es eine Bedeutung hat, aber ich habe es nicht genau verfolgt, ich habe es wirklich nicht gesehen, auch in dem Schlafzimmer nicht, über dem Bett von Julia Roberts oder von beider, aber Julia Roberts ist meistens da zu sehen. Aber das ist eine Aufgabe für das zweite und das dritte und das vierte Sehen des Films und das werde ich jetzt tun.
Ja, aber weißt du nur ganz kurz, wen sie hätten weglassen können, wäre Kevin Bacon. Weil Kevin Bacon sollte ja als Nachbar, als Handwerker-Nachbar, der Mahershala Ali nicht mehr zur Seite stehen will, ja eigentlich nur den Redneck darstellen und so ein bisschen auch die politische Pointe auch bringen. Mhm. Das ist Trump-Country. Ne? Du hast einen Typen, der irgendwie vermutet, dass Kuba... weißt du, es gibt ja diese Theorie, dass, das ist ja der reelle Fall von amerikanischen Botschaftsangehörigen in Havanna, die alle nach und nach krank wurden, denen schlecht wurden, die in die USA zurück mussten, die man austauschen musste. Und es gibt ja diese Theorie, dass Kuba dass sie in Richtung der amerikanischen Botschaft in Havanna Mikrowellen geschickt hätten, um deren vegetatives Nervensystem zu beeinflussen und Übelkeit zu verursachen. Das ist eine ganz reelle Theorie, die nie bewiesen werden konnte. In Vanity Fair gab es einen sehr guten Artikel über 10 Seiten darüber, mit der Conclusio, dass es in Wirklichkeit einfach nur eine Hysteriestörung gewesen sei, die ansteckend gewesen ist, dass jeder der Amerikaner auf einmal dachte, wenn mein Vorgänger auf einmal krank wurde und Magen-Darm-Beschwerden bekommen hat, dann bekomme ich die jetzt auch und teuflische Kopfschmerzen und Nasenbluten. Dieses Kuba-Mikrowellen-Ding, was Kevin Bacon auch streut, genauso wie er sagt, China oder Nordkorea greifen an und dazu seine Schrotflinte in der Hand hält und diese Trucker-Cappy, er soll ein Symbol sein. Er soll ein Symbol sein für alle roten Wähler dort drüben, ne? Also die halt rot wählen drüben, wählen würden, ne? Fand ich, ja, hätte es eigentlich nicht gebraucht, finde ich.
Ja, die Figur finde ich auch nicht recht überzeugend, das ist eine Klischee-Figur. Aber das soll natürlich der Prepper gezeigt werden, der angeblich sich rechtzeitig darauf vorbereitet. Und eigentlich wird damit ja gesagt, sie haben eigentlich recht gehabt. Ne? Sie haben Vorräte eingekauft. So, es ist eine Verschwörung, aber es ist nicht die eine Verschwörung. Es sind nicht da sind es Muslime und da sind es Mexikaner. Und, also all das, was im Schwange war, bestätigt sich in der Figur von Kevin Bacon, der dann auch den beiden Hilfesuchenden überhaupt nicht helfen möchte, sondern der sie dann noch mit dem Jagdgewehr vertreiben will. Aber wie ist dein Urteil?
Ja, also ich bin wie gesagt der Goldfisch und habe alles nur 5-Minuten-Snippets wahrgenommen oder 3-Sekunden-Snippets und habe mich zumindest sehr gut auf eine Phrase sehr gut unterhalten gefühlt. Der Film dauert sehr lange, ich glaube 140 Minuten und ich habe mich keine Minute gelangweilt und daher gebe ich ihm ganz anspruchslos 3,5 Sterne.
4,5.
Oh wow, okay, gut. Dann hast du mir das letzte Mal 4,5 gegeben.
Ja, weiß ich nicht.
Das ist ja wirklich...
Also, so...
Das hätte ich bei Killers ja bei dir vermutet, bei Killers also Flower Moon, aber okay, gut. Na, jetzt ist es auch überzeugend. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Ein 4,5-Sterne-Film von Wielander lohnt sich immer.
Kannst du reinschreiben dann?
Ja.
In den Text,
im Netz. Ja. Ja, das schicken wir, schicken vorab als Warnung dann, bevor wir unseren FFK-Schrei schicken, kommt ja der 4,5 Sekunden lange Schrei.
Und ich schaue den Film heute Abend noch einmal.
Sehr gut.
Also, bis demnächst.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.